Guten Morgen, Church. Ja, wunderbar, ihr seid da. Hey, Online-Church, cool, dass ihr dabei seid. Danke, Pastor Graziano. Es fühlt sich an fast wie in einer Show. Man wird so angekündigt. Das ist eine Ehre, dass ich heute predigen darf hier. Und auch so ein wichtiges Thema, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind kurz vor dem Finale von der Mein Herz für sein Haus-Kampagne. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, wir haben eine komplette Spendenkampagne gemacht, ohne überhaupt über Finanzen zu reden. Eigentlich verrückt. Ganz am Anfang hat Pastor Graziano mal was gesagt, aber wir haben es die ganze Zeit nicht darüber gesprochen. Und ich sage das einfach mal so stellvertretend auch für unsere Pastoren, Pastor Graziano und Pastorin Sarah, auch von meiner Seite. Wir sind stolz darauf, über die Großzügigkeit unserer Kirche und dass wir einfach, dass das so ein offenes Herz ist und so viele Haushalte, die mit 120 Haushalte, die sich schon beteiligt haben und es ist echt ein Segen auch für die Church und es ist eine Freude, so Kirche und bauen und leiten zu dürfen mit Menschen, die zusammenhalten. Alive Church ist eine großzügige Kirche und das ist so wunderbar und ich freue mich, dass ich hier stehen darf und über Finanzen sprechen kann, ohne dass ich jetzt irgendwas ankurbeln muss oder drücken oder irgendwas, sondern wir wollen frei darüber sprechen, was es bedeutet, was Gottes Prinzipien sind für den Umgang mit Geld und Finanzen. Und ich verspreche dir, es ist so ein spannendes, segensvolles Thema, dass wir es uns nicht nehmen lassen wollen. Das ist keine bedarfsorientierte Predigt, sondern das ist eine Predigt, die wir halten möchten, weil da drin so viel Segen drin ist. Es wäre grob fahrlässig, wenn du dieses Thema nicht hörst, wenn du das verpasst oder wenn dieser Teil deines Lebens nicht irgendwie auch von Gott und von dem Herzschlag Gottes beeinflusst wird. Und deswegen ist das heute unser Thema. Und der Titel meiner Predigt heißt, darüber spricht man nicht. Darüber spricht man nicht. Man sagt es ja so in Deutschland, über Geld spricht man nicht, Geld hat man oder man hat es nicht. Aber darüber spricht man nicht. Und das ist so ein großes Geheimnis. Ich weiß noch, wie ich mal meinen Papa gefragt habe, was er denn verdient. Und da war genau das die Antwort. Über Geld spricht man nicht. Das durfte ich nicht wissen als kleiner Junge. Das ist doch irgendwie was Sensibles. Aber weißt du was? Mein Titel hat noch einen Bindestrich und dann kommt was. Über Geld spricht, darüber spricht man nicht. Bindestrich, was die Bibel über Geld sagt. Was Gott über Finanzen denkt. Und Jesus hat tatsächlich sehr viel über Geld gesprochen. Es war für ihn überhaupt kein Problem. Und ich glaube, an Geld kann man ganz schnell eine Wertigkeit festmachen. Das sieht man ganz schnell, wo das Herz liegt, wie wichtig uns eine Sache ist. Wenn du irgendwie kostenlos irgendwo was verteilst, eine Kugel Eis oder so, dann wird das jeder nehmen. Aber wenn es 5 Euro kostet, dann fängt es an, interessant zu werden. Ist es dir wirklich wert? Ist es wirklich wichtig? Und so hilft uns Geld ganz gut einfach zu schauen, welche Bedeutung eine Sache hat. Als Church, jetzt vielleicht bist du ganz neu hier, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht hast du schon gemerkt, wir sprechen ganz unverkrampft über Finanzen und wir sind einfach, wir beten dafür, wir sind dankbar dafür, wir erleben Wunder, wie Gott uns auf wundersame Weise versorgt und einfach mit uns ist. Und es ist insofern unter diesem Rahmen fühle ich mich heute auch ganz frei, einfach über Geld auch zu sprechen. Zuallererst, es gibt eine ganz praktische Seite zum Thema Finanzen, was ich ganz schnell anreißen möchte. Es ist so, wir sollen selbstverständlich gute Haushalter sein mit allen unseren Ressourcen. Und das bedeutet ganz, ganz praktisch, natürlich, wenn wir über Geld sprechen, wir sollen eine solide Planung für unser Leben haben. Wir sollen nicht über unsere eigenen Möglichkeiten leben, sondern das soll in einem gesunden Maß passieren, unsere Ausgaben, unsere Einnahmen. Auch wenn es um Risiken geht, es wäre fahrlässig, wenn wir übermäßig uns Risiken aufladen und irgendwie hochriskant spekulieren mit allem Geld, was wir haben. Das macht keinen Sinn, kann ich dir nicht empfehlen, ist nicht ratsam. Wir dürfen auch nicht in die Falle tappen, von Kaufrausch und von Konsum und von der, wie soll man sagen, vielleicht Kaufbefriedigung ist, dass man so darauf angewiesen ist, ich muss mir jetzt was holen, damit es mir gut geht. Du wirst es, egal was du dir kaufst, du wirst es nicht schaffen, dir inneren Frieden und echte Zufriedenheit zu kaufen. Das ist unmöglich. Da kannst du auf viele Menschen schauen, die wohlhabend sind und alles haben und trotzdem noch innerlich unzufrieden sind. Ein guter Umgang mit Geld schenkt uns eine finanzielle Freiheit in dem Rahmen unserer Möglichkeiten. Vielleicht für manche Menschen sogar so weit, dass sie ausgesorgt haben, dass sie ihr Leben genießen kann. Aber jetzt so ganz normal, bodenständig, wenn du gut mit deinen Finanzen umgehst, dann kann das bedeuten, dass du vielleicht die Freiheit hast, einfach mit einem guten Gewissen essen zu gehen oder mal jemand einzuladen oder ein Geschenk zu machen oder vielleicht einen schönen Urlaub. Das ist eine ganz praktische Konsequenz von einem gesunden Umgang mit Geld. Und ich denke, auch für uns, wenn du mit Jesus unterwegs bist, Gott möchte, dass es dir gut geht und dass dein Leben in Ordnung ist. Und das gilt auch für den Bereich der Finanzen. Und ich glaube, es wäre ein schlechtes Bild, wenn wir Christen die sind, die nie Geld haben und hochverschuldet durchs Leben laufen und alles einfach selbstverschuldete Katastrophe ist, okay? Also bitte richtig zuhören, ich verurteile niemanden, der irgendwie durch Umstände irgendwo in Schieflage gekommen ist und so, aber es geht um die Einstellung, gute Haushalter zu sein, und das ist auch eine ganz praktische Sicht, wie Gott darüber denkt. Einer unserer Ältesten, Helmut, der hat ein exzellentes Seminar zum Thema Finanzen im College gehalten. Und ich denke, er wird es auch wieder mal tun. Und das kann ich nur empfehlen für diese praktischen Prinzipien, Umgang mit Finanzen. Aber heute wollen wir mehr auf die Seite der göttlichen Prinzipien schauen. Okay? Das war so die Einführung. Ich habe drei göttliche Prinzipien im Umgang mit Finanzen mir so herausgearbeitet, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Das fängt ganz einfach an. Eine Bibelstelle, die gern zitiert wird, oder ein Spruch eigentlich, der von Jesus stammt: Geben ist seliger als nehmen. Kennt ihr das? Ja, man kennt das, ne? Das ist so, wenn sich irgendjemand ganz unverschämt bedient oder mit einem Lächeln in den Augen sagt: Ja, geben ist seliger als nehmen. Also gib mir am besten, gib mir, dann geht's mir gut. Aber tatsächlich ist es auf jeden Fall ein Herzschlag. Und das ist mein erstes Prinzip, das Prinzip des Gebens. Jesus, er prägt diese Lebenshaltung. Das Geben ist seliger, ist schöner, ist wertvoller, ist besser als zu nehmen. Darauf liegt ein Segen, es ist was Gutes. Es gibt auch eine andere Stelle, die lesen wir mal zusammen. Das ist Lukas 6, ab Vers 36. Und da haben wir ein ganz breites Bild. Schaut mal, da heißt es: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Und dann geht es weiter. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also hier sehen wir das Prinzip des Gebens, was nicht nur den Bereich Finanzen angeht. Das fängt aus einem ganz anderen Kontext an. Wir dürfen das nicht auf diesen letzten Vers, gebt und so wird euch gegeben werden, reduzieren. Sondern es fängt an mit Barmherzigkeit. Gebt Barmherzigkeit und ihr werdet Barmherzigkeit empfangen. Das ist Gottes Herzschlag. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht. Oder freisprechen, Vergebung zusprechen, zu geben. Und es wird dir zurückgegeben werden. Vielleicht kann man sogar ergänzen: Sei bereit, zuerst zu geben, ohne Erwartung. Sei bereit, barmherzig zu sein. Und es wird einen Moment in deinem Leben geben, wo du auf Barmherzigkeit angewiesen bist und froh sein wirst, es wird dir auch gegeben werden. Wenn das Prinzip des Gebens dein Lebensprinzip ist, dann wird das ist ein Prinzip, was immer wieder zurückkommt, was eine Verheißung hat, was gesegnet wird. Und das, wir lesen es da, gibt und es wird euch gegeben werden. Das bedeutet aber, dass wir bereit sein müssen, den ersten Schritt zu tun, zu säen. Und Gott selbst erlebt dieses Prinzip. Er ist richtig verschwenderisch, wenn es darum geht zu geben. Er gibt. Ich finde es so ein starkes Bild, wenn wir in die Schöpfung schauen, da sehen wir diese verschwenderische Einstellung Gottes, Entschuldigung. Es sind Millionen von Farben, Gerüchen und Geschmäcker, eine Vielfalt von Tieren. Und du kannst es aussuchen, ob du Pute oder Hähnchen oder Truthahn ist das Gleiche, okay, aber ob du Wild oder Rind oder Schwein oder was auch immer. Die Farben, die, also Männer und Frauen, die haben nochmal unterschiedliche Farbpaletten irgendwie. Wir haben Mühe, das alles zu fassen. Die Technik mit hohem Aufwand kriegen wir so langsam hin, das alles wiederzugeben, was Gott in seiner verschwenderischen Liebe und Großzügigkeit einfach hingegeben hat. Ich meine, Gott, Entschuldigung, es hätte auch schwarz-weiß gereicht. Unser Fernseher war 50 Jahre lang schwarz-weiß, ging auch. Und Full HD und 4K und alles. Muss das denn sein? Brauchen wir so viele Tiere? Einfach ein Fisch, eine Kuh und ein Vogel hätte auch gereicht. Aber Gott, er liebt es, einfach verschwenderisch zu sein. Und viel mehr noch, wenn wir über das Thema Barmherzigkeit reden, Gott hat Barmherzigkeit in seinem Herzen drin. Es ist Gott sei Dank. Sonst wären wir alle schon vom Erdboden verschluckt, wenn Gott nicht so wäre. Also Gottes Wesenszug ist Großzügigkeit. Und Jesus persönlich, er ist das ultimative Bild für das Prinzip des Gebens. Nämlich Jesus hat sich für uns hingegeben. Er ist das personifizierte Opfer Gottes als Geschenk für unsere Menschheitsgeschichte. Und Jesus ist für uns gestorben. Also das Prinzip des Gebens ist ein himmlisches, göttliches Prinzip. Sich hinzugeben, etwas zu geben. Und es betrifft alle Bereiche. Unser Herz, unsere Herzenseinstellung Menschen gegenüber. Unsere Energie, die wir investieren. Unsere Zeit, die wir nehmen. Wertschätzung, die wir uns gegenseitig aussprechen und zugeben. Wie wir miteinander umgehen. Aber auch den Bereich der Finanzen. Ob wir geizig sind oder ob wir Großzügigkeit auch mit unseren Finanzen leben können. Geld ist eine universelle Währung, wenn es um Geben geht. Man sieht ganz gut, da wo dein Geld hinfließt, das siehst du, das ist dir was wert. Das ist eine Form der Wertschätzung. So, mein erster Punkt, das erste Prinzip ist, das Prinzip des Gebens ist ein göttliches Prinzip. Einfach zu investieren, zu sehen, freudig zu sein in allen Bereichen. Interessant, dass es mit den Beziehungsbereichen anfängt, Barmherzigkeit verurteilen, aber auch in den Finanzen. Das zweite Prinzip ist das Prinzip des Zehnten. Wir lesen dazu mal ganz schnell Maleachi 3, Vers 10, eine Paradestelle. Vielleicht kennst du sie. Da sagt Gott, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen des Hauses Gottes kein Mangel herrscht. Und dann geht's weiter. Stellt mich doch auf die Probe. Stell dir mal vor, Gott sagt hier, stell mich auf die Probe. Das ist normalerweise nicht erlaubt, aber hier erlaubt es Gott. Stell mich auf die Probe und seh, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Wow. Das ist eine starke Verheißung Gottes. Und ich hätte mich das nicht getraut zu sagen, aber ich traue mich das zu sagen. Hey, das Prinzip des Zehnten ist ein göttliches Prinzip. 10% des Einkommens, des Ertrags, was ich hier damals vom Feld, aber hier heutzutage sind es unsere Einnahmen, die wir haben, wieder in das Haus Gottes zu geben. Und Gott stellt sich dazu und sagt, hey, wenn du das tust, ich werde dich segnen. Prüfe mich, ich werde dich segnen. Ich kümmere mich um dich. Und dieses Prinzip, es kommt aus dem Alten Testament, wo hier für den Tempel das gegeben wurde, aber es hat niemals aufgehört. Jesus hat es nicht außer Kraft gesetzt im Neuen Testament, sondern es war selbstverständlich. Es war ganz klar, dass dieses Prinzip da ist und es gilt auch heute noch. Und auch heute noch Kirche, die Alive Church, sie lebt davon, von Menschen, die dieses Prinzip leben. Die sagen, ja, ich lasse mich darauf ein. Ich vertraue Gott, dass er, der mir alles, der mir 100% gibt, ich vertraue ihm, dass seine 90% für mein Leben reichen, dass mir es gut geht. Ich vertraue ihm, dass wenn ich 10% gebe, dass Gott mich segnen wird und meinen Mangel ausfüllt. Das Besondere ist, dieser Bereich hat Gott in unsere Eigenverantwortung gelegt, wie übrigens viele Sachen unseres Lebens. Wir sind ja hier nicht die Aufpasser gegenseitig, sondern es ist deine Verantwortung, was du mit Gottes Prinzipien und Wahrheiten in deinem Leben machst. Und trotzdem, Gott nimmt dieses Thema sehr ernst. Gott nimmt dieses Thema ernst. Und es ist auch ein Schaden, der passieren kann, wo das Volk Gottes, wenn es das nicht dieses Prinzip lebt, eine Kirche, in der Menschen sich davon abwenden, die wird Schaden nehmen. Die wird sich nicht entwickeln können. Es wird schwierig werden. Es wird hart. Und so haben wir eine Verantwortung damit. Wie gehen wir damit um? Und Gott legt es in unsere Hände. Und damit wir es wirklich kapieren, ich vermute, weil Gott sich sagt, ey, das ist eine harte Nummer. Ich kenne ja meine Leute. Ich kenne da meinen Heiko und wie sie alle heißen. Ich glaube, es ist nötig, damit es nochmal ganz klar ist, ich stelle meine Verheißung dazu. Ich verspreche dir, stell mich auf die Probe, ich werde dich segnen. Selten spricht Gott so deutlich und klar darüber. Und das hat mit der Natur der Sache zu tun, dass unser Herz so schnell am Geld sich festhängt. Aber Gott ist so gnädig und barmherzig, dass er sagt, okay, hier ist nötig, ich schreibe hin die Erwartung und ich schreibe hin die Verheißung in einem Satz, damit das ganz klar ist. Und es liegt jetzt in deiner Hand. Mach dir deine Gedanken, wie du damit umgehen möchtest. Aber mein zweites Prinzip ist das Prinzip des Zehnten, was unverrückbar ein göttliches Prinzip ist. Und dann geht es weiter. Ich habe noch ein drittes Prinzip, das ist das Prinzip der Großzügigkeit. 2. Korinther 9, Vers 11. Alle Porsche-Liebhaber, könnt ihr euch gut merken, 9, 11. 2. Korinther 9, 11. Da heißt es, er, also Gott, wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, dass die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Okay, ist jetzt eine kleine Passage, aber diese Zeit müssen wir uns nehmen. Das Prinzip der Großzügigkeit. Hier ist eine ganz schön steile Aussage. Gott wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Wichtig ist hier der Kontext. Das ist eine Bibelstelle, 2. Korinther. Es ist Paulus, der hier schreibt. Und hier passiert gerade das gelebte Prinzip der Großzügigkeit. Nämlich die Gemeinde wird aufgerufen, Geld zu sammeln für eine Sonderspendenkampagne. Das haben wir gar nicht erfunden, Pastor Graziano. Stell dir vor. Und zwar, es ist mein Herz für sein Haus in Jerusalem. Hier, die Spendenkampagne. Paulus steht vorne und er hat diese 5 Minuten Investment Input und er darf es sagen, in dem Fall sogar in Schriftform. Und er bringt diese Ansage. Stellt euch mal vor, also ich habe so überlegt, ich würde mich das gar nicht trauen, so krass das auszudrücken. Aber Paulus traut sich und sagt, ich sag's nochmal mit meinen Worten, Gott wird euch beschenken, wenn ihr großzügig und uneigennützig bei mein Herz für sein Haus in Jerusalem euch beteiligt. Und jetzt unter dem Gesichtspunkt lesen wir nochmal den letzten Vers. Guck mal, was er sich traut. Euer Einsatz bei diesem Projekt, also es geht um die Sammlung für Jerusalem, zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Also die aktive Teilnahme an dieser Kampagne, Paulus sagt, das ist ein Zeichen des bewährten, reifen Glaubens, dass man mitmacht. Ich würde mich das nicht trauen, das so zu sagen, wenn wir Herz für sein Haus machen, aber Paulus ist frei da drin und ist richtig. Es ist ein Zeichen, gelebte Großzügigkeit ist ein Zeichen von unserem inneren Glaubensleben, wie es uns gerade geht. Und jetzt, hey, Leute, ich bin nicht gekommen, um hier ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern an dieser Stelle möchte ich gern eintauchen und es stimmt einfach. Es stimmt. Wie wir mit Finanzen umgehen, was für eine Haltung wir da drin haben, zeigt uns, wie es in unserem Herzen, wie es in unserem Glauben ausgeht. Großzügigkeit stellt, wenn wir großzügig sind, dann stellt sich nicht die Frage, wie viel muss ich geben? Wie viel muss ich denn geben, dass es irgendwie, dass ich der Norm entspreche oder dass es dann okay ist? Manche fragen ja, hey, muss ich meinen Nettozehnten oder meinen Bruttozehnten geben? Wenn du Großzügigkeit lebst, wenn das Prinzip in deinem Herzen ist, dann stellt sich diese Frage nicht. Dann gibst du gerne den Bruttozehnten, dann gibst du sogar gerne über den Zehnten hinaus und sagst, ja, ich will mich da einsetzen und beteiligen. Für, nicht nur für das, dass Church gebaut werden kann vor Ort in der Ortsgemeinde, dass der Haushalt gedeckt ist, sondern dass Kirche visionäre Schritte gehen kann, dass Almosen, dass man bedürftigen Menschen helfen kann, besondere Schritte gemacht werden können. Das Prinzip des Zehnten ist stellt die Versorgung der Ortsgemeinde sicher. Das Prinzip der Großzügigkeit ermöglicht viel, viel mehr. Streck die Hände aus, hier von dieser Kirche nach Jerusalem, um Menschen zu helfen. Und es bringt, Paulus sagt, ich verspreche euch, Gott wird dich segnen und es wird Menschen dazu bringen, dass sie Gott Danke sagen, dass sie Gott verherrlichen, dass es einfach Lob einfach kommt und Menschen spüren, dass Gott da ist. Großzügigkeit öffnet die Türen von Herzen, von Menschen. Und Großzügigkeit macht auch Schluss mit der Frage, ja, wie machen wir was? Sondern wenn du großzügig bist, dann gibst du das Beste für das Haus Gottes. Und das zieht sich, hier fehlt jetzt die Zeit, aber wenn wir da reinschauen, wenn es um Gott ging, im Alten Testament und auch im Neuen, dann ist es klar, für Gott, das Beste wollen wir Gott geben. Das soll die Herzenseinstellung sein. Drei Prinzipien. Prinzip der Großzügigkeit, des Zehntens und das Prinzip des Gebens. Das ist die Grundlage. Und jetzt rennt uns die Zeit weg, aber ich möchte es ganz kurz anschneiden. Es gibt dazu auch drei Punkte, weil ich habe es gesagt, okay, an der Großzügigkeit sehen wir unser Herz, aber eigentlich stimmt es nicht. Im ganzen Umgang mit Finanzen sehen wir, was in unserem Herzen ist. Und Gott möchte, dass unser Herz verändert wird. Dass auch der Bereich der Finanzen und das ist wirklich ein Türöffner oder das wird dein Leben verändern. Wenn Gott die Erlaubnis kriegt, alle Bereiche und auch den Bereich deiner Finanzen die Hand hineinzulegen, das Sagen zu haben. Jesus sagt es mal, sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde, sondern sammelt sie im Himmel. Das ist Jesus seine Vermögensberatung. Interessant, oder? Er sagt, mach deine vermögensbildende Maßnahmen, stell sie in das Reich Gottes. Und das ist ein Widerspruch zu der Macht, die das Geld so in unserem Leben versucht auszuüben. Jesus sagt, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr Gott dienen oder wollt ihr dem Mammon dienen? Der Mammon ist die Macht des Geldes, das Geld, das Vermögen. Und weißt du, Geld ist so schwierig, weil es versucht uns so eine Sicherheit zu suggerieren. Geld und Besitz versuchen uns so ins Ohr zu flüstern, hey, wenn du genug Geld hast, dann hast du Sicherheit, dann hast du Freiheit. Dann hast du Anerkennung. Und Geld und Besitz suggeriert uns, hey, du musst diese Angst, hey, vielleicht, was ist, wenn morgen alles zusammenbricht? Was ist, wenn ich nicht genug habe? Was ist, wenn es nicht reicht? Ich muss mehr noch für mich sammeln, damit ich mehr Sicherheit bekomme. Merkt ihr diesen Geist dahinter, diese Gedankenschiene? Und wir können in diese Falle tappen und deswegen fordert uns Gott, Jesus fordert uns heraus, ihr müsst euch entscheiden, Leute, wollt ihr eure Schätze hier sammeln oder wollt ihr sie im Himmel sammeln? Wollt ihr Gott dienen oder wollt ihr dem Geld, eurem eigenen Wohlstand dienen? Das heißt nicht, dass wir als Christen dazu verdammt sind, dass wir in Armut leben und nichts haben und keinen Spaß haben dürfen und immer zu Fuß irgendwie in die Church kommen müssen. Nein, das geht nicht. So ist die Frage, mit welchem Auge schauen wir auf unsere finanziellen Möglichkeiten? Welchen Einfluss haben die Finanzen auf dein Leben? Wie gehst du mit ihnen um? Wem dient dein Leben? Das ist die Macht des Geldes. Oder ist unser Leben unter der Macht Gottes tatsächlich? Das ist eine Entscheidung, die müssen wir bewusst persönlich treffen. Und es gibt eine dramatische Geschichte, wo ein junger Mann kommt zu Jesus und er fragt ihn, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Allein die Frage zeigt, der Mann, der wusste alles. Der war gebildet. Er sagt sogar über sich selber, er hat alle Gesetze und Gebote eingehalten. Der wusste, es gibt einen Himmel. Er wusste, es gibt einen Gott. Also das war ein Churchy. Und es ging um die Frage, was muss ich tun, nicht um irgendwie in der ersten Reihe zu sitzen oder um gut zu sein, sondern es war die Frage, was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Und Jesus, er schaut auf ihn und er sieht dieses Leben von diesem Mann und er sagt, okay, du hast alles gemacht, aber eins fehlt dir, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und dann heißt es, der Mann ging traurig weg. Denn er hatte viel Vermögen, viel Besitz. Und offensichtlich, dieser Mann, er war im Einfluss unter der Macht des Geldes. Und die Macht des Geldes in seinem Leben war größer als die Macht Gottes, der Wunsch. Und wie schlimm, es ging nicht darum, dass ich irgendwie, was wäre besser, sondern es ging um die elementare Frage, was muss ich tun, um in den Himmel zu gehen? Und er hätte die Chance gehabt, ein sicheres Ticket von Gottes Sohn persönlich für den Himmel zu bekommen. Solche Tickets hat Jesus verteilt am Kreuz. Hey, heute noch wirst du mit mir sein. Und der junge Mann, er geht davon, weil diese Macht des Geldes so stark ist, dass er nicht bereit ist, das aufzugeben. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und nun, vor dem Hintergrund macht es Sinn, dieser Satz, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Das habe ich nicht erfunden. Steht hier in Matthäus 6. Da, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und deswegen sind die Finanzen so wichtig. Achtung, es geht doch nicht darum, weißt du was? Gott braucht dein Geld doch nicht. Auch diese Church braucht dein Geld nicht. Weißt du, wir vertrauen doch nicht auf deine persönlichen Finanzen, sondern am Ende des Tages vertrauen wir auf Gott, der uns versorgt. Das ist unsere Festung. Nicht die Anzahl der Menschen, die hier drin sind, nicht die Höhe der Kollekte oder was auch immer. Nein, sondern Gott lädt dich ein und er will, dass du bewahrt wirst, dein Herz an die falsche Stelle zu legen. Er leidet darunter, wenn du dein Herz wegschenkst an diese Macht des Geldes, anstatt dein Herz bei Jesus abzulegen. Und das ist wirklich gefährlich. Wie schnell passiert es? Da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und ich glaube, es ist wichtig, es ist eine wichtige Botschaft. Hey, wenn du spürst, es kitzelt an mir, das provoziert mich. Vielleicht stehst du da und sagst, hey, was will der? Das nervt mich jetzt gerade. Dann, hey, pass auf, frag dich, wo steht mein Herz? Und vielleicht ist heute auch ein Schritt zu sagen, ich trenne mich von dieser Macht. Gott, ich gebe dir mein Herz neu zurück. Vielleicht hast du dich schon vor Jahren für Jesus entschieden. Aber weißt du, es gibt auch die Bekehrung unseres Herzens und unseres Geldbeutels und diese Entscheidung über diesen Lebensbereich, zu sagen, mein Herz und auch mein Geld, meine Finanzen, jeder Bereich meines Lebens soll Gott gehören. Will ich Jesus hingeben? Oh Mann, ich habe so viel, da drin steckt so viel mehr. Ich möchte noch zwei Sachen sagen und dann sind wir zu Ende. Die eine Sache ist, ich glaube daran, es ist eine Frage, wo ist dein Schatz, okay? Das ist wichtig, dass unsere Beziehung mit Jesus nicht durch die Macht des Geldes kaputt gemacht wird. Aber ich glaube, es macht auch einen Unterschied, wenn wir unsere Bestimmung verstehen, wenn wir verstehen, Finanzen sind genauso wie unsere Zeit, genauso wie deine Gaben, die du hast. Die Kontakte, die du hast, die Möglichkeiten deines Lebens, so sind auch die Finanzen eine Möglichkeit, die wir einsetzen können für Gottes Plan auf dieser Welt. Ich habe vorhin so einfach gesagt, wir brauchen doch dein Geld nicht. Gott braucht doch dein Geld nicht. Die Church braucht dein Geld nicht. Nein, aber deine finanziellen Möglichkeiten ist eine Möglichkeit, wenn du es bewusst einsetzt, Reich Gottes zu bauen. Ich meine, wir haben hier unseren Ziel gesetzt, 120.000 Euro. Und wir sind fast da. Und wir glauben, hey, wir werden das schaffen. Aber Entschuldigung, das ist doch nicht das Limit. Das ist nur alles, was wir uns getraut haben zu glauben. Wir wissen gar nicht, welche Zahl Gott in seinem Herz hat für dieses Mein Herz für sein Haus. Vielleicht hat er die doppelte Zahl hingesetzt und du stehst gerade da und denkst, ich würde gerne das Doppelte. Ich nehme das, was kommt und lege einfach den gleichen Betrag nochmal drauf. Glaubst du, Gott könnte damit nichts tun? Natürlich. Ich glaube, dass Gottes Dimension viel, viel größer ist. Und wenn ich träume davon, von Menschen, die an dieser Stelle nicht nur frei sind, sondern bewusst ihre Möglichkeiten einsetzen. So wie wir es tun, mit allem, was wir haben. Aber auch mit den Finanzen. Lass es kein Tabuthema sein, sondern gib doch die Finanzen hin, damit es ein Segensthema für dein Leben wird. Vielleicht ist das der Grund, warum du eine Firma hast. Vielleicht ist das der Grund, warum du selbstständig bist. Vielleicht ist das der Grund, warum du gerade befördert wirst. Ich will dir nichts wegnehmen. Ich will dir nichts wegnehmen. Ich gönne dir alles, was du hast. Aber ich weiß, Gott hat uns Dinge gegeben als in Verantwortung, in Eigenverantwortung. Und wenn du verstehst, was für ein Potenzial da drin ist, was Gottes Sicht dafür ist, plötzlich explodiert deine Sicht über Geld und Möglichkeiten. Es wird alles verändern. Und mein letzter Punkt, ich glaube an das Wunder der göttlichen Versorgung. Darüber haben wir auch gar nicht gesprochen. Weißt du, wenn wir Schritte gehen, dann kann Gott die Schleusen des Himmels öffnen. Prüfe mich doch, Malachi 3, Vers 10, ob ich und ich werde dich versorgen. Weißt du, das ist eine Dimension. Wenn du anfängst, Gott zu vertrauen, dann kommst du in den Bereich der Wunder Gottes. Und das ist cool. Wie cool, wenn plötzlich Finanzen freigesetzt werden, wenn plötzlich du erlebst, wie vielleicht du Geld bekommst, Dinge gelingen, die du nie gedacht hättest. Und oft ist es so, dass Gott auf unseren ersten Schritt wartet. Dass Gott sagt, okay, wenn er belohnt Treue, er belohnt Vertrauen, er belohnt Glauben, er belohnt auch Gehorsam. Weißt du, egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich weiß das. Hey, es geht hier nicht um Motivation. Du kannst am Ende auch rausgehen und es bleibt einfach ein Schritt, wo man in seinen Geldbeutel reinschaut und sagt, das habe ich und ich habe noch gar keine Lust. Aber ich gebe es aus Gehorsam, aus Vertrauen. Und Gott belohnt es. Gottes Möglichkeiten sind viel größer als unsere menschlichen Möglichkeiten. Steffi und ich, wir haben uns mal, für uns ist es auch jedes Jahr Mein Herz für sein Haus, ist immer eine Herausforderung. Also es ist nicht so, dass da einfach das Geld auf dem Tisch liegt und wir sagen so, das ist jetzt gerade so übrig am Anfang oder Ende des Jahres und das geben wir einfach. Sondern nee, meistens ist es so, dass das Geld gar nicht da ist. Und wir haben uns einmal so in die Augen geschaut, hey, welchen Betrag wollen wir geben? Und wir haben eine Nummer gesagt, okay, das ist, was wir geben wollen. Und dann waren wir uns einig, wir sind uns irgendwie immer einig, das ist immer cool. Aber dann haben wir uns angeguckt, ja, und wie wollen wir es geben? Hey, keine Ahnung. Aber wir wollen das geben. Und das ist gut, dann warten wir, was passiert. Irgendwas wird passieren. Und ein paar Tage später bekommen wir völlig unerwartet genau die zehnfache Menge von dem Betrag geschenkt. Und wir wussten, hey, 10% davon ist genau das, was wir geben wollen. Und dieses Geld, wir haben es gebraucht für eine andere Ausgabe, die wichtig war. Die konnten wir auch damit machen, planen und angehen. Aber wir wussten, dieses Geld ist das, was wir, wo wir für Herz für sein Haus geben wollen. Und wir hatten es nicht. Und weißt du was? Und trotzdem, in dem Moment, für eine Sekunde habe ich gedacht, ja, aber eigentlich würde ich gern alles behalten. Eine Sekunde. Nee, es war länger. Und da war die Macht des Geldes wieder da. Aber eigentlich, ich hatte vor kurz, ein paar Sekunden vorher hatte ich gar nichts. Nur den Wunsch, ich will diesen Betrag geben. Und plötzlich tut Gott ein Wunder und ich war fähig, den Betrag zu geben. Und dann mit der Zeit bekommt man ja einfach auch ein bisschen Routine da drin, zu sagen, okay, danke Jesus, du versorgst und gibst mir sogar die Möglichkeit, dir was zurückzugeben. Wie so ein Papa, wenn ich meinen Kindern Taschengeld gebe und dann kaufen sie mir von dem Taschengeld dann irgendwas wieder zurück. Und so irgendwie funktioniert es mit Gott. Aber wie schön ist es, weil da ist der Herzschlag meiner Kinder drin. Und so ist es für Gott. Er spürt den Herzschlag von dir. Er könnte es sich auch selber kaufen. Kein Problem. Okay. Wir sind am Ende meiner Predigt und ich hatte nur ein Anliegen. Ich möchte nicht, dass diese Predigt einfach so von der fordernden Seite herkommt. Und es passiert ganz leicht, dass wir nur diese, oh, jetzt muss ich das machen und das, sondern ich weiß, Gott möchte dein Herz gewinnen. Und der Bereich der Finanzen ist eine Bedrohung für unser Herz, für unsere Beziehung zu Jesus. Und er ist der beste Herzchirurg, den du dir vorstellen kannst. Und er möchte gerne die Werte, deine Ängste, diese falschen Einstellungen, er möchte sie gerne korrigieren. Und dieser Prozess, er fängt mit deinem Herzen an. Und ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wenn du den Bereich der Finanzen ihm hingibst, wirst du frei werden. Frei werden. Es wird deine Beziehung zu Jesus verändern. Und ich möchte dir Mut machen, auf Gottes Stimme zu hören. Hör da drauf. Wenn es um Finanzen geht, hör auf ihn, was er dir sagt. Und trau dich im Gehorsam, einfach Schritte zu gehen. Ich habe meine Zeit, da habe ich meinen Geldbeutel nicht mitgenommen in die Church, weil ich dachte, hey, immer jedes Mal sagt Gott, schmeiß das rein und das. Und am Ende gehe ich mit leeren Geldbeutel raus. Bis ich gemerkt habe, hey, was für eine Angst habe ich vor Gott. Und ich nehme gern mein, oder gut, mittlerweile haben wir QR-Code, da kannst du immer was geben, aber es geht um die Frage, was in deinem Kopf ist, was dein Herz macht. Bist du bereit, Gott alles in deinem Leben hinzugeben? Bist du bereit, es zu entdecken, was Gott möglich machen kann, auch in diesem Lebensbereich? In diesem Lebensbereich deiner Finanzen. Und ich möchte gern dafür jetzt beten. Ich fände es cool, wenn wir miteinander aufstehen, wenn wir einfach, hey, ich habe jetzt alles gegeben, okay, besser kann ich es nicht, tut mir leid, ich hoffe, es hat für dich gereicht, aber jetzt bist du gefordert und vielleicht ist das heute ein Moment, wo wir einfach Jesus einladen, unser Herz in die Hand zu nehmen, wo wir vielleicht einfach sagen, hey, wir positionieren den Schatz unseres Lebens neu bei Jesus. Und dafür möchte ich gerne beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du sprichst durch dein Wort und ich danke dir für deine Großzügigkeit, für dass du bist der Erste, der das Prinzip des Gebens lebt und der sich uns hingegeben hat, Jesus. Und Herr, ich bete, dass du diese Macht des Geldes brichst in unserem Leben, diesen Geiz, diese Auflehnung gegenüber dich. Herr, wir wollen dir alles hingeben und ich danke dir für die Alive Church, für so viele Menschen, die dieses Prinzip verstanden haben. Aber wir wollen auch den letzten Eck unseres Herzens einfach dir weihen und geben. Du sollst der Herr sein, der König unseres Herzens. Und ich bete, dass du das jetzt geschehen lässt. Und da, wo du stehst, wo du gerade bewegt bist in deinem Herz, vielleicht triffst du gerade eine Entscheidung, ich möchte dich einfach segnen. Sei gesegnet in deinen Finanzen, in deiner Treue, auch wenn du vielleicht jetzt gerade einfach nur einen Gehorsam-Schritt gehst und dich entscheidest, Gott, ich will. Das Herz ist noch nicht da, aber ich vertraue dir. Jesus, segne einfach. Jesus, segne dich. Er sieht dein Herz. Er ist interessiert an deinem Herzen, an der Beziehung zu dir. Und er ist eifersüchtig. Er möchte nicht, dass was zwischen euch steht. So halte fest. Das Größte, was du geben kannst heute, ist dein Herz Jesus zu geben. Danke für deinen Mut. Sei einfach gesegnet, da wo du stehst. Gott wird dir den Rest zeigen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir bei dir in sicheren Händen sind. Danke, dass du unser Versorger bist. Ich bete auch für Menschen, die heute dastehen und sagen, ich würde gerne, aber ich habe so viel Mangel und Not. Ich bin bankrott und ich brauche ein Wunder. Herr Jesus, wir glauben an das Wunder der Versorgung. Und Herr, dass du Menschen wieder in Freiheit bringst und dass du auch Finanzen wiederherstellst, Existenzen wieder in Ordnung bringst, Jesus. Herr, wir beten auch für dieses Wunder. Und Herr, danke, dass du diese Church gebrauchst. Und wir beten, dass es eine Kirche ist, die Überfluss hat, dass Segen ausgeht, geistlich, aber auch in physischer Natur, dass wir ein Segen sein können für unsere Stadt, für unser Land, für die ganze Welt, dass wir Projekte unterstützen können, dass du dieses Haus Überfluss schenkst, Herr. Wir vertrauen dir, Jesus. Wir ehren dich für alles, was du tust und schon getan hast bis heute, Jesus. Die ganzen Jahre, du hast uns immer versorgt. Danke, Herr, für deine Gnade. In Jesu Namen, Herr. Amen. Amen. Komm, lass uns Jesus einen Applaus geben. Er ist so gut. Yes.
It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. Hallelujah. It's who I am. It's who I am.
Wow. Ich danke Gott für diese Predigt, die wir gehört haben. Heiko, das war deine beste Lehr- und Themenpredigt, die du bis jetzt gehalten hast. Das ist ein Applaus wert. Vielen Dank. Darüber spricht man nicht. Doch, wir sprechen darüber. Ganz offen. Und wir sind sehr dankbar. Oh, Entschuldigung. Man kann sich so daran gewöhnen. Man kann sich so daran gewöhnen. Das ist ein gutes Zeichen. Entschuldigung. Ja, und hier, wir haben auch etwas nochmal zum Nachlesen. Sehr gerne beschenken wir euch mit so einem Buch. Wer noch nicht dieses Buch hat, das heißt ein Leben voller Segen, bekommst du es heute geschenkt am Ausgang. Aber bitte nur, wer keins hat, okay? Dann nimm es dir mit, und das ist auch noch eine persönliche Lektüre, alles zum Thema über die Freude am Geben. Und das ist echt ein Segen, dieses Buch. Und Menschen sind auch eingeladen, am Ende dieses Gottesdienstes auch eine persönliche Entscheidung für Jesus zu treffen. Ist ganz einfach. Entscheide dich, Jesus dein Leben zu geben, deine Biografie ihm zu schenken, deine Lebensgeschichte und alles, was mit dir verbunden ist. Und dann ganz am Ende ja auch deine Existenz, alles. Gott, ich gebe dir alles in deine Hände. Und du kannst diese Entscheidung tun, auch wenn wir jetzt kein Übergabegebet sprechen. Mach es doch selbst. Das kannst du. Entscheide dich dafür. Das ist eine herzliche Einladung. Triff heute eine Entscheidung, alles Jesus zu geben. Und vielleicht auch deine Finanzen, deine Finanzprobleme, er kann sie lösen. Wir haben dafür gebeten, dass er Wunder vollbringen kann. Und wenn du in einer Not bist, vertraue auf Gott, bete zu ihm. Er tut es. Und das, was wir gehört haben, auch an Prinzipien des Wortes Gottes, tun wir unseren Armen eine Handlung. Und da ist jeder da ermutigt und eingeladen. Niemand ist gezwungen, jeder muss es für sich selber entscheiden.
Alpha Kurs Online ist ein kostenloser Kurs, der dir den Raum und die Zeit gibt, die großen und oft herausfordernden Fragen zu stellen über das Leben, den Glauben und den Sinn. Und das ganz entspannt von zu Hause. Keine Filter, nur ehrliche Diskussion. Alpha Kurs Online besteht aus einer Reihe von Videos, die Gespräche über bestimmte Themen anregt. Wie kann ich beten? Wer ist Jesus? Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Jede Woche hast du die Möglichkeit, einen kurzen Film anzuschauen und dich mit einer kleinen Gruppe von Menschen darüber auszutauschen, die sich wie du mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzt. Keine Frage ist tabu. Um bei Alpha Kurs Online dabei zu sein, musst du dich nur anmelden und schon kannst du an einem wöchentlichen Videocall teilnehmen. Ganz bequem von zu Hause aus. Um alles andere kümmert sich dein Host. Mach es dir also auf deinem Sofa gemütlich, schnapp dir deinen Laptop und schon kann es losgehen. Was hast du zu verlieren? Entdecke Alpha Kurs Online.